In Benares, liebe Hörerinnen und Hörer, herrschte einmal ein reicher König. Der wollte etwas besonders Attraktives für seinen Hofstaat tun. Und da hat er sich Folgendes ausgedacht. Ich führe in den Innenhof meines Palastes einen Elefanten. Die Leute werden darum herumsitzen auf den Rängen und zuschauen. Und dann werden blinde Bettler hereingeführt. So hat er es getan. Der erste blinde Bettler wurde zum Bein des Elefanten geführt. Er tastete es sorgsam ab und sagte, es muss eine Säule sein. Die Leute schmunzelten und dann kam der nächste blinde Bettler. Er bekam den Schwanz des Elefanten zu fassen. Und er dachte nach und rätselte und meinte schließlich, das könnte ein Pinsel sein. Da fingen die Leute an zu lachen. Der dritte blinde Bettler bekam das Ohr des Elefanten zu fassen. Es könnte eventuell ein Palmblatt sein, das sich im Wind bewegt. Da lachten die Leute schallend. Und schließlich kam noch einer. Der bekam den Rüssel des Elefanten zu fassen. Auch er überlegte hin und her, tastete entlang und sagte schließlich, es ist eine Schlange. Vor Vergnügen, vor Begeisterung, vor Gelächter, die Leute waren ganz hysterisch. Aber, so sagte später einer der Großen der Weltgeschichte, nämlich Siddhartha Gautama, dem man den Beinamen der Buddha, der Erleuchtete, gab, hinter dieser Geschichte des Königs von Benares steckt eine tiefe Weisheit. Es ist mit unserem Leben so wie mit diesen blinden Bettlern und dem Elefanten. Wir haben eine vage Ahnung von dem Göttlichen, aber wir können nie genau sagen, was es eigentlich ist. Wir haben so unsere Vorstellungen, wir tasten uns heran an dieses Geheimnis. Der eine sagt dies, der andere jenes, aber die Wirklichkeit, das Ganze, eben diese Realität des Elefanten, vermag niemand zu beschreiben. Und Gott ist unendlich viel größer als das Größte, was wir uns denken und vorstellen können. Deshalb ist Bescheidenheit angesagt. Wir können uns nur vorsichtig an das Geheimnis herantasten. Diese Vorstellung des Buddhismus ist auch aufgenommen worden in der Geistesgeschichte Europas, etwa von dem großen Dichter und Philosophen der Aufklärung, Gotthold Ephraim Lessing. Er sagt einmal in einem Brief, wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit hielte, und in seiner Linken das ewige Streben nach Wahrheit, so fiele ich ihm demütig in die Linke und spräche, Vater, gib, denn die Wahrheit selbst ist ja doch nur für dich. Das kommt uns sympathisch vor, diese Bescheidenheit. Und Friedrich Schiller wurde einmal gefragt, welche Religion hast du? Und er sagte, gar keine. Und warum? Eben aus Religion. Was ist damit gemeint? Die wahre Religion legt sich nicht fest auf irgendwelche Glaubensinhalte. Sie ist wie das Urlicht, das hinter all unseren verschiedenen menschlichen Facetten und Farben am Grunde vorhanden ist und das wir suchen müssen und doch nie wirklich finden können. Johann Wolfgang Goethe sagt von sich, als Naturforscher bin ich Polytheist, das heißt ein Mensch, der verschiedene Götter verehrt. Und als Künstler bin ich Pantheist, einer, der überall in dieser Welt das Göttliche aufspürt. Und schließlich, wenn es um eine sittliche Persönlichkeit geht, ist dafür auch schon gesorgt. Da meinte er seine christliche Tradition. Also eine Religion, die sich der Mensch je nach seinen Bedürfnissen zurechtlegt, so dass er dann seinen eigenen Glauben, der ihm gemäß ist, findet. Sehr moderne Gedanken. Und manche unterstreichen diese Frage nach den Religionen heute dadurch, dass sie sagen, wenn wir es schaffen würden, dass die Religionen friedlich zusammenleben, dann wären wir auch dem Weltfrieden ein Stück näher. Auch das leuchtet ein, wenn wir in die Konfliktfelder dieser Welt schauen, etwa in Sri Lanka, den Streit zwischen den Tamilen und Singalesen, also Hindus und Buddhisten, in Bosnien zwischen den Kroaten, die Katholiken sind, den Serben mit ihrem orthodoxen Glauben und den Moslems. Oder auch in Nordirland der Streit zwischen Protestanten und Katholiken. Der wirkliche Frieden kann nur gefunden werden, wenn sich die verschiedenen Religionen miteinander versöhnen. Und so hat einmal der Ökumenische Rat der Kirchen eine Versammlung einberufen, an der Christen, Moslems, Juden, Hindus, Buddhisten teilnahmen. Und dann ging es darum, sage mir deinen schönsten Namen für Gott. Das heißt, wir streiten uns nicht mehr, sondern wir tauschen unsere positiven religiösen Erfahrungen miteinander aus. Aber all das, was so vernünftig, so sympathisch, so einleuchtend erscheint, ist es wirklich wahr? Ist es tragfähig? Oder gibt es nicht zwischen den Religionen sehr tiefgreifende Unterschiede, ja Widersprüche und Gegensätze? Ich kann das jetzt hier im Einzelnen im Blick auf die Weite der Religionsgeschichte natürlich nicht näher ausführen. Ich will deshalb nur einzelne Beispiele nennen, die uns hier aufmerksam werden lassen müssen. Der Buddhismus zum Beispiel ist eine Art von Religionspsychologie. Gewisse Vorstellungen vom Göttlichen sind dort entwickelt worden in dem Sinne, dass die menschliche Einzelseele, das Atman, mit der Weltseele, dem Brahman, in einer tiefen, ursprünglichen Verbundenheit ist. Gott ist sozusagen in allen Wesen gegenwärtig und zu finden. Aber es gibt keinen persönlichen Gott, den ich im Gebet ansprechen kann. Und wenn wir dann in die Bibel schauen und sehen, mit welcher Deutlichkeit, mit welchem Profil schon die alttestamentlichen Propheten Menschen vor die Wirklichkeit des persönlichen Gottes stellen. Etwa ein Elia auf dem Karmel, wenn es darum geht, entweder die Baale oder den lebendigen Gott zu verehren und ihm zu gehorchen. Das ist ein tiefgreifender Gegensatz, der sich durch die Religionsgeschichte hindurchzieht. Die apersonale, das heißt unpersönliche Vorstellung des Buddhismus und der persönliche Gott, der mit Menschen redet, dem Menschen antworten sollen und vor dem sie sich auch verantworten müssen. Oder nehmen wir einen anderen Bereich. Das Johannesevangelium macht die eine Wahrheit groß und deutlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass der Mann aus Nazareth wirklich ganz und gar aus dem Wesen, aus der Ewigkeit des Vaters zu uns in diese Welt gekommen ist. Und dagegen der Islam, der deutlich im Koran sagt, dass Gott keinen Sohn hat. Der Islam berichtet ja viel Einzelheiten sogar über das Leben Jesu. Das hängt damit zusammen, dass Mohammed unklare Vorstellungen von Traditionen aus dem christlichen Bereich gehört hat und dann auch in seine religiöse Vorstellung des Koran mit aufgenommen hat. Aber an einem Punkt ist ein tiefgreifender Unterschied. Im Koran wird ausdrücklich betont, dass Jesus nicht am Kreuz als Sohn Gottes für uns starb. Mit welcher Begründung? Der Koran sagt, Gott lässt keinen Gerechten sterben. Es ist für Mohammed schlechterdings undenkbar, sich vorzustellen, der gerechte Prophet müsste am Galgen leiden. Das widerspricht zutiefst dem Gerechtigkeitsempfinden des Islam. Und so hat der Islam kein Verständnis für das, was als Liebe Gottes, als Versöhnung am Kreuz geschehen ist. Die Unterschiede, die Gegensätze könnten nicht tiefer sein, gerade an dem Punkt, wo es um das Zentrum des christlichen Glaubens geht. Oder könnte man jetzt einwenden, ist es dann nicht vielleicht wichtiger, statt sich über Dogmen, über Wahrheitsinhalte der unterschiedlichen Religionen zu streiten, es einfach einmal auszuprobieren mit dem richtigen Tun, dass wir einfach gemäß der Nächstenliebe handeln. Das scheint ja auch vielen einzuleuchten. Aber auch da tun sich tiefe Abgründe auf. Ich habe eine interessante Begebenheit gelesen von der Königin Elisabeth II., also der jetzigen britischen Königin. Sie war zu einem Staatsbesuch in Indien und im Tross der Queen gingen eine ganze Reihe hochrangiger Hindu-Vertreter mit auf die einzelnen Stationen dieses Staatsbesuches. Dabei kamen sie auch zu einem britischen Lepra-Krankenhaus, das von Missionsärzten und Schwestern betreut wurde. Und durch den Übersetzer bekam die Königin mit, dass sich die Hindus sehr ärgerten über dieses Missionskrankenhaus und sagten, welche Ungerechtigkeit von den Christen, welche Unbarmherzigkeit, dass sie hier die Leprakranken in dieser Weise versuchen zu heilen. Die Königin war einigermaßen irritiert über diese Äußerung und wir können das gut verstehen. Denn diese Ärzte haben ja England verlassen, ihre Heimat, die Bequemlichkeit, die Karriere, das Geld und haben sich diesem mörderischen Klima des tropischen Subkontinents ausgesetzt. Doch in der Motivation, Menschen aus der Nächstenliebe heraus zu helfen. Wie kann man das als unbarmherzig bezeichnen? Nun, das kann man nur verstehen, wenn man die hinduistischen Hintergründe dieses Urteils versteht. Die Hindus gehen davon aus, dass im Augenblick des Todes gewissermaßen die Lebensbilanz gezogen wird, nach positivem und negativem Handeln. Und dann wird abgewogen, ob das Gute oder das Böse überwiegt. Und je nachdem, wie die Bilanz ausfällt, wird dann, so die Vorstellung der Hindus, bei der nächsten Wiedergeburt, also der Reinkarnation, der Mensch ein besseres oder ein schlechteres Schicksal haben. Wenn nun ein Mensch in einem Leben leprakrank wird, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass sein Karma, also sein Lebensschicksal, seine Lebensbilanz aus der letzten Vorexistenz eine schlechte war und die muss er jetzt mit Geduld und Leiden abarbeiten. Wenn ich nun diesem Menschen medizinisch helfe, ihn womöglich heile, dann nehme ich ihm damit die Chance, dieses sein schlechtes Karma abzuarbeiten. Wir sehen, es sind tiefgreifende Unterschiede zwischen den Religionen, nicht nur im Blick auf die Inhalte des Glaubens, sondern auch hinsichtlich der Praxis der Lebensgestaltung. Wir können also nicht einfach sagen, jeder hat ein Stückchen und Teilchen von der Wahrheit irgendwo erfasst, das Ganze können wir sowieso nicht verstehen, also bleiben wir die blinden Bettler, die an der einen oder anderen Stelle sich an das göttliche Geheimnis herantasten. Und dann brauchen wir gewissermaßen nur noch das Mosaik des Ganzen anzuschauen, um das Wesen zu verstehen. Nein, so kann es nicht gehen. Der Mensch, darin gebe ich Buddha recht, hat von sich aus keine Chance, Gott wirklich in seiner Gesamtheit, in seiner Realität zu erfassen oder gar zu verstehen. Aber nun, so sagt uns das Neue Testament, ist ein unendliches Wunder geschehen. Gott hat sich auf unsere Ebene begeben. Gott ist Mensch geworden. Gott hat sich erniedrigt als Säugling, ist in der Krippe gelegen und jetzt können wir dieses Kind gewissermaßen im Arm haben, so wie der alte Simeon im Tempel, der den kleinen Jesus anschaut und sagt, nun kann ich im Frieden sterben, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Nun wissen wir, wer Gott ist. Nicht, weil wir als Christen klüger sind als die Vertreter anderer Religionen, sondern weil sich Gott auf der menschlichen Ebene, die uns entspricht, die wir erfassen können, weil er sich da in vollkommener Weise als Mensch offenbart hat. Das ist das Erste und Grundlegende in der Frage nach den Religionen. Aber nun geht es bei der Religion eben nicht nur um Erkennen und Wissen, sondern noch viel mehr um die Rettung, um die Erlösung des Lebens. Es ist ja ganz interessant, dass in den verschiedensten Weltanschauungen und kulturellen Vorstellungen überall so etwas wie die Idee des Paradieses auftaucht, und zwar eines verlorenen Paradieses, einer schmerzlichen, einer sehnsüchtigen Rückerinnerung an das Paradies. Wie können wir, die wir uns im Leiden und im Elend dieser Welt vorfinden, wieder hinbewegen, wieder herausretten aus dieser Grube, in die wir gestürzt sind, hinein in die heile Welt des Paradieses, zu der hin wir eigentlich geschaffen sind. Ich möchte dieses Bild aufgreifen, um darin nochmals deutlich zu machen, wie in den verschiedenen Religionen die Erlösung verstanden wird. Also der Mensch ist in der tiefen Grube seines Elends und beginnt dort zu schreien und um Hilfe zu rufen. Und dann kommt Konfuzius vorbei, der chinesische Lehrer der Weisheit, und sagt zum Menschen, du bist eben unvorsichtig gewesen. Du hättest auf deinen Weg achten sollen. Das ist klar, wenn du die moralischen Gesetze nicht befolgst, dass du dann abstürzt, dass es dir schlecht geht. Du musst dich selbst aus deinem Elend emporarbeiten. Aber das hilft ja dem, der in die Grube gefallen ist, nichts mehr, solche guten Ratschläge. Und dann kommt in seinem gelben Safran der Asket und erleuchtete Buddha vorbei, schaut auch in die Grube zu dem schreienden, im Elend befindlichen Menschen und gibt ihm den Rat, versenke dich doch in dich selbst. Du musst deine innere Ruhe in dir finden, aus deiner inneren Kraft heraus leben und damit den Durst nach Leben, die Überwindung des Leidens musst du selbst leisten. Oder Mohammed kommt an dieser Grube des verlorenen Menschen vorbei. Und auch er wird beschwichtigend auf ihn einreden und sagen, es ist doch dein Kismet, das von Allah über dich verhängte Schicksal. Begehre nicht dagegen auf, sondern unterwerfe dich. Islam heißt Unterwerfung. Oder, um einmal aus dem Kreis der engeren Religionen herauszutreten, bis hinein in die weltlichen Ideologien, wenn Karl Marx am Elend des Menschen vorbeikommt und hinabschaut, dann wird er sagen, ich muss schnell zur nächsten Stadtverwaltung gehen, es ist ja unmöglich, eine Grube so ungesichert zu lassen, dass jeder hineinstürzen kann, man muss die sozialen Verhältnisse, die politischen Rahmenbedingungen ändern, dann wird es besser mit dir sein. Aber alles das sind Theologien des Münchhausen, wo der Mensch versucht, sich in eigener Anstrengung aus dem Sumpf, aus der Verlorenheit heraus zu befreien. Die alten Griechen sagten, Mensch, erkenne dich selbst. Die alten Römer, Mensch, beherrsche dich selbst. Die Juden, Mensch, heilige dich selbst. Die Buddhisten, Mensch, versenke dich in dich selbst. Aber Jesus Christus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind als Christen nicht besser, aber wir haben es besser, weil Jesus zu uns gekommen ist, weil er eben nicht nur vom Rand der Grube heruntergeschaut hat auf den elenden Menschen in seiner Verlorenheit, der sich verzehrt in der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, der nicht weiß, wie er sich befreien soll. Jesus gibt nicht nur Anweisungen, moralische Empfehlungen, philosophische Weisheitslehren, allgemeine Appelle an die Öffentlichkeit, sondern Jesus ist in einer unbegreiflichen Liebe hinabgestiegen zum verlorenen Menschen in sein Elend hinein. Er hat den Menschen im Elend erfasst und wir können nun nach seiner Hand greifen und uns von ihm herausziehen lassen. Darum geht es bei dem Weg Jesu ans Kreuz, dass er das Elend dieser Welt und des menschlichen Lebens auf sich genommen hat. Und das ist dann auch für das christliche Verständnis von Toleranz wichtig. Denn oftmals wird ja gesagt, wenn ihr Christen auf euren Überzeugungen beharrt, wenn ihr nicht tolerant über die Gegensätze zwischen den Religionen hinweggeht, dann kann es keinen Frieden geben. Dann seid ihr eigentlich kantige Außenseiter der Gesellschaft, dann kann man mit euch nichts anfangen, dann seid ihr nicht zum Gespräch, zum Dialog fähig. Aber darum geht es nicht. Wir sind sehr wohl zum Gespräch fähig. Schon Jesus hat uns gezeigt, wie man mit Menschen verschiedenster Überzeugungen reden muss. Der 12-jährige Jesus bereits im Tempel diskutiert mit den Schriftgelehrten und Pharisäern seiner Zeit. Jesus, der Mann aus Galiläa, spricht mit der Frau am Jakobsbrunnen, die aus dem religiösen Kreis der Samaritaner kommt, von denen sich die Juden sonst abwenden. Jesus geht auf sie zu. Der Apostel Paulus predigt auf dem Areopag, dem großen Marktplatz in Athen, wo alle Philosophen mit ihren unterschiedlichen Weltanschauungen zusammenkommen. Er lässt sich auf sie ein, er versucht sie zu verstehen, er knüpft bei ihren Überzeugungen an. Aber dann sagt er ganz deutlich das Wort der Wahrheit. Und das ist nicht intolerant, sondern die Botschaft, um die es hier geht, ist eine Toleranz von einer viel tieferen Bedeutung, von einer viel größeren Reichweite als unsere modernen Vorstellungen von Toleranz, die ja darauf hinauslaufen, dass es auf die Wahrheit letztendlich so sehr nicht ankommt. Nein, die Toleranz, die Jesus gelebt und auch gepredigt hat, und die wir als Zeugen und Botschafter des Evangeliums auch anderen weitergeben, ist eine Toleranz, des echten Ertragens der Liebe. In Markus 9 wird uns geschildert, wie die Jünger Jesu mit einem Mann, der zu ihnen kommt, mit seinem kranken Sohn nicht klarkommen, wie dieser Mann ganz in Verzweiflung gerät, weil die Jünger nicht helfen können. Und dann schaut Jesus zunächst, bevor er sich auf diesen Mann einlässt, mit seiner Bitte die Jünger an und sagt, ihr Kleingläubigen, wie lange soll ich euch ertragen? Ertragen, lateinisch tolerare. Wie lange soll ich euch dulden? Wie lange soll ich in der Liebe diese Last mit euch tragen? Jesus hat mit seinen Jüngern eine liebende Geduld, wartet auf sie, bis sie so weit sind, dass sie wirklich die Wahrheit verstehen. Und so ist die Toleranz Jesu eine Toleranz, die tragfähig ist. Oder wenn wir schon in der prophetischen Ankündigung über Jesus im Alten Testament, etwa in Jesaja 53, lesen, dass er unsere Krankheit auf sich nahm, unsere Schmerzen trug, dass er um unsere Missetat willen hingegeben ist, dass er uns ertrug, der leidende Gottesknecht, dann ist damit ebenfalls schon in früher Prophetie diese Toleranz Jesu uns vor Augen gestellt. Es geht bei Jesus um die Revolution der Liebe, dass Jesus von oben nach unten gegangen ist, dass er dorthin kam, ins Elend, in die Grube, wo wir sind, um uns zu helfen. Und diese brennende Liebe Jesu, die ist die eigentliche Toleranz, eine Wahrheit, die in der Liebe weitergegeben wird. Lassen Sie mich zusammenfassen. In einer Begegnung des indischen Evangelisten Stanley Jones mit Hindu-Vertretern. Stanley Jones evangelisierte quer durch Indien in vielen Dörfern und Städten und das hat natürlich den Unwillen vieler Hindu-Verantwortlicher erregt. Und da kam dann einer der Gelehrten auf ihn zu und sagte, du Mann aus dem Westen, ich werde dir beweisen, dass in unseren heiligen Schriften des Sanskrit, in den alten Veden der Hindus, all die religiösen Wahrheiten stehen, die du uns bringen kannst. Was willst du uns mit unserer uralten Kultur überhaupt Neues lehren und bringen? Lass mich doch, wenn du deine Rede gehalten hast, selbst zum Volk sprechen und ihnen zeigen, dass unsere Weisheit mindestens ebenso wertvoll, ja wertvoller ist als das, was du uns sagen kannst. Stanley Jones ließ sich darauf ein. Und dann hat er das Evangelium von Jesus verkündigt. Er hat den Hörern Jesus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Er hat berichtet aus den Geschichten der Evangelien. Und als er seine Predigt abgeschlossen hat, bat er diesen Hindu-Vertreter, nun das Wort zu nehmen. Aber der war zutiefst verunsichert, weil er nicht wusste, was er antworten sollte. Und schließlich brach es aus ihm heraus, We don't have such a person. Wir haben nicht eine solche Person. Er hat seine heiligen Schriften sehr genau studiert. Er hat darin viele Regeln zum Leben gefunden, wie Menschen sich moralisch verhalten sollen, wie man geschickt durch dieses Leben hindurchkommt, wie man ein anständiger Mensch bleibt. Und da gibt es viele Erkenntnisse und Weisheiten in den Religionen. Aber wir haben nicht eine solche Person. Eine solche Person, in der Gott Mensch geworden ist, in der wir Gott in seiner ganzen Wirklichkeit auf unserer menschlichen Ebene erkennen und verstehen können. Und diese anderen Religionen haben nicht den Heiland, der in die Tiefe hinabgestiegen ist, um sie aus der Grube der Verlorenheit herauszuretten. Sie haben nicht den Heiland, der die Vollmacht hat, zu einem Menschen zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und indem er das sagt, auch weiß, damit ist die Schuld, die als eine Tatsache dem Menschen gegenübersteht, damit ist diese Schuld wirklich weggenommen und hat für alle Ewigkeit keine Bedeutung mehr. Das kann so keiner der Religionsstifter sagen. Aber Jesus hat diese göttliche Vollmacht. Und deshalb ist er einzigartig. Es geht nicht darum, dass wir in einer Rede von der Absolutheit des Christentums die christliche Kultur, die Geschichte der christlichen Kirche verteidigen oder als überlegen darstellen. Das ist nicht das Thema. Nein, wir wollen auf Menschen anderen Glaubens, anderer Religion in dieser ertragenden Liebe Jesu zugehen, die den Menschen sucht und ihnen dann diesen Christus vor Augen malen als den Gekreuzigten, der die Vollmacht hat zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben.